Hot Cannstatt, der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Wir haben rotiert, weil wir selbstbewusst genug sind zu sagen, wenn wir 4-1 im Hinspiel spielen, dass wir dann trotzdem eine Runde weitergekommen, und wir fühlen uns bestätigt, weil wir weitergekommen sind und aus meiner Sicht ein Spiel verloren haben, das du, ich übertreibe jetzt mal ein bisschen, in 100 Jahren eigentlich nicht verlieren darfst. Wir haben 25 zu 3 Torschüsse für uns. Wir haben zwei Abseitstore erneut gemacht, die nicht in die Statistik mit eingehen. So, gerade ist es möglicherweise so, dass wir ein bisschen mehr noch dafür machen müssen, um dann auch die Tore zu machen, beziehungsweise dass sie auch dann gelten. Ja, das ist ja in Heidenheim, in Schottland vor einer Woche auch schon so gewesen. Also die Chancen sind da, die Tore sind da, sie zählen leider nicht gerade alle, und deswegen gibt es da keinen Grund, Trübsal zu blasen. Aber um es nochmal kurz dann rund zu machen, wir hätten heute auch gerne gewonnen, ganz klar. Und deswegen sind wir jetzt wahrscheinlich auch nicht jubelschreiend vom Platz gelaufen. Das ist doch auch klar. Und da sind unsere Ansprüche auch schon groß. Aber ja, jetzt mache ich es einfach mal, wie es vor dem Spiel gemacht wurde. Der VfB hat jetzt das erste Mal seit 13 Jahren wieder ein Achtelfinale in der Europa League erreicht. Das ist eine historische Leistung vom VfB Stuttgart. Yes, genau, so ist es.
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat's gesagt. Der VfB Stuttgart steht zum ersten Mal seit 13 Jahren im Achtelfinale eines europäischen Wettbewerbs. Obschon er das Rückspiel gegen Celtic FC mit 0-1 verloren hat, das lag dann vor allem am Hinspielpolster. Darüber sprechen wir. Wir haben auch gerade ganz frisch die Auslosung hinter uns, das können wir auch schon verraten. Ihr wisst es sicher mittlerweile auch. FC Porto ist der Gegner im Achtelfinale, das wird ein richtiger Brocken, glaube ich. Und Bundesliga ist ja dann auch noch am Wochenende. Also Themen noch und nöcher, die wir in gewohnter Runde besprechen mit Philipp Meisel. Bist du schon wach?
Wach, ja. Mehr möchte ich nicht dazu sagen.
Und Felix Mahler ist auch mit uns im Studio. Hi.
Ab nach Portugal.
So sieht's nämlich aus. Bevor wir aber über Portugal sprechen, sprechen wir nochmal über Schottland und lassen vielleicht mal direkt einen Herrn Philipp Meisel das alles doch nochmal rekapitulieren. Von dem Moment der Auslosung, Hinspiel, Rückspiel, die ganzen Erlebnisse, wir haben auch rührende Szenen jetzt auch Nachspielende, vielleicht können wir gleich das Emotionale mitnehmen, gesehen, wie Schals, Trikots getauscht wurden. Es war, glaube ich, genau das Fußballfest, das man sich erhofft hatte, oder?
Ja, das war's, und ich habe ja die letzten Wochen viel on-air und off-air über dieses Thema, über diesen Club geredet und geschrieben und gemacht und getan. Und ich freue mich ganz besonders, oder das gestern Abend hat natürlich schon mich sehr gefreut, dass dieses Spiel jetzt auch nochmal gezeigt hat, dass es einfach nicht an den nicht irgendwie herbeigeredet war, sondern dass da wirklich eine Top-Fanszene da sein kann und die gestern Abend gezeigt hat in Stuttgart, zu was sie alles in der Lage ist. Das war überragender Support von den mitgereisten schottischen und irischen Fans, und hat das ganze Thema für mich dann auch nochmal so rund gemacht, denn in Glasgow, habt ihr ja alle miterlebt, war das eben nicht gegeben, weil die Probleme dort eben so sind, wie sie sind, und die wurden für einen Abend gestern außen vor gelassen. Und so hatten alle, wirklich alle, die in diesem Stadion waren, einen Heidenspaß, und was sich davor und danach in der Stadt und rund ums Stadion abgespielt hat, spricht für sich selbst.
Ich habe gerade noch gelesen, Celtic-Fans haben den Palast der Republik leer getrunken. Also kleiner Randaspekt der Geschichte.
Da stehen ein paar Verse unten, kann ich euch verraten.
Das ist überrascht jetzt aber auch nicht groß. Ich kann vielleicht ganz kurz auch nochmal atmosphärisch, weil wir es ja in der letzten Woche nicht so hatten, beziehungsweise keine reguläre Podcast-Folge bis dahin hatten, einfach kurz nochmal auch rekapitulieren. In Glasgow war es einfach auch genau das, was du dir erwünscht, was du dir erhoffst. Dass nicht irgendwo ständig du auf irgendwelchen Meeting-Points zusammengepfercht wirst, in irgendwelche Shuttlebusse gesteckt und nicht weißt, wo oben und unten ist, keine Luft mehr kriegst, eigentlich aufs Klo musst, was trinken musst. Das haben wir alle schon viel negativer und schlechter erlebt. Und in Glasgow war es wirklich einfach schön. Zum einen die Tatsache, dass es nicht geregnet hat an dem Tag. Das war, glaube ich, außergewöhnlich für Glasgow-Verhältnisse. Aber auch dieses, man hat sich zu keinem Zeitpunkt unwillkommen gefühlt, sondern du hast wirklich gemerkt, hey, das Fußball, auch die Polizei, die diesen Fanmarsch begleitet hat, und das war wirklich ein Begleiten, ohne irgendwelche Monturen, ohne irgendwelche Schutzschilder, sondern die sind einfach nebenher gelaufen, die Fans hatten eine gute Zeit, Das Bier hat auch gut geschmeckt, den VfB-Fans und mir, glaube ich, auch. Und nee, also ich glaube wirklich, und das ist das Wichtigste, weil darum geht's doch. Ja, am Ende, wir werden jetzt gleich noch über das Sportliche sprechen und über Tore und VAR und hör mir auf und X-Goals und aber der Fußball lebt genau davon, von diesen Emotionen, von dieser Ausgelassenheit, von dieser Freude am Leben, am Fußball, am Sport, am Beisammensein. Und ich bin so, so, so froh, dass das wirklich alles das gehalten hat, was wir dann quasi auch direkt nach der Auslosung uns erhofft hatten, Felix.
Es hat halt gezeigt, wie es sein könnte, europäisch. Ja. Also ich durfte erleben in Rom, Fan-Meeting Point und einfach nur Fanansammlung, 4 Stunden stehen, Shuttlebus. Das ist es einfach nicht und war nicht vor Ort, aber so wurde es ja auch erzählt, kein Fan-Meeting-Point, Fanmarsch rüber, völlig frei, selbst organisiert in dieses Stadion rein, dann bringt noch eine Choreo mit, ja. Bei Celtic Glasgow auswärts, brillantes Ding und Celtic ja auch hier, also was da für Bilder online waren, wie happy die waren, also wegen Wetter natürlich, ne? Das war auch schon mal natürlich sehr, sehr schön, dass hier auf einmal
das so halb
Frühling beginnt, das ja. War ein Volltreffer, aber auch hier, ich glaube auch denen wurde so ein bisschen Fanmarsch angeboten, die hatten hier Riesenspaß, der Gästeblock hatte richtig große Freude, nach dem Tor war überragend, generell die Stimmung war super, obwohl die ja eigentlich wussten, worauf es vermutlich hinausläuft. Es war einfach nur Fußball zelebriert über 2 Spiele, wie du es halt wirklich auch so unfassbar selten hast mittlerweile europäisch, egal mit welchen Voraussetzungen, Gegebenheiten, organisatorisch, polizeilich, wie auch immer. So könnte es halt aussehen, wenn alle wollen und alle mitziehen, aber es tut es halt sehr selten, deswegen war das wirklich eine sehr große Wohltat.
Muss man auch tatsächlich ausdrücklich ein Lob aussprechen an eben all jene, die für so einen Ablauf auch mitverantwortlich zeichnen, ob das der VfB Stuttgart ist und seine Mitarbeiter, ob das die Polizei ist, das Ordnungsamt und wer da auch immer da alles involviert ist, die haben einen Top-Job hingelegt, alle, und so konnte das eben sich dann so gestalten, wie sie es gestaltet hat. Und das war großartig. Also ich meine, da kam einfach auch alles zusammen. Ja, also Felix hat das gerade sehr, sehr gut bildlich auch dargestellt. War ein sehr schöner Tag.
Felix, wie sehr ist dir nach 33 Sekunden das Herz in die Hose gerutscht gestern Abend?
Nicht so sehr. Meine erste Reaktion war Lachen. Ja. So wirklich Lachen, weil ich dachte, es ja gut, war ja klar vorm Spiel, es könnte vielleicht ein Langweiler werden, weil die Nummer ist eigentlich durch. Mal gucken, wie viel beide Teams von dem Spiel wollen. Und dann kriegst du nach der ersten Aktion das 0-1 und du weißt, okay, jetzt glauben vielleicht ein paar so ein bisschen dran. Dann hast du recht schnell gemerkt, so viel kommt da nicht mehr von Celtic, aber das war einfach irgendwie so ein Moment, wo von huch, haben wir ein Gegentor kassiert, was soll denn der Quatsch? Und dann ging es weiter und wir sprechen darüber, ich glaube, der Abend war sportlich gesehen insgesamt kurz vor vernachlässigbar leider.
Überschaubar.
Nee, ja. Ich habe auch, also ganz ehrlich, ich habe da nicht wirklich das Spiel mitverfolgt. Also ich habe dann einfach.
Ach so, deswegen nicht. So. Deswegen müde.
Ich hab dann einfach.
Was machst du hier?
Geguckt, dass man eine gute Zeit hat. Ja, und also du hast natürlich gesehen, und das ist schön, dass der VfB zu einer Reaktion in der Lage war, das Spiel nachher beherrscht hat. Ja, und dass ich eigentlich nur vorwerfen lassen muss, dass er eben kein Tor gemacht hat. Haben auch noch andere Beteiligte da jeweils schon mit zu reden gehabt, aber ich möchte jetzt nicht schon wieder eine Wahrrede hier halten, es hat einfach keinen Wert mehr. Und was ich dann besonders schön fand, auch das Ergebnis, und lässt halt die alle erhobenen Hauptes vom Platz gehen sozusagen. Ja. Also die Schotten müssen sich überhaupt nicht, haben sich überhaupt nichts vorzuwerfen, ja, und haben da kriegen ihren Sieg und VfB das Weiterkommen. Das heißt, ich war das, genau das, was mein Kleiner mir gestern Morgen gewünscht hat, als ich aus dem Haus ging. So, Papa, ich wünsche mir, dass Celtic gewinnt und der VfB weiterkommt. Und genau so ist es dann auch gekommen.
Und so schließt sich auch der Kreis, weil genau so war es 2003. Nee. Nur andersrum.
Ja, genau.
Celtic gewinnt das Hinspiel 3-1, der VfB liegt im Rückspiel schnell 0-2, das Ding ist eigentlich durch. Aber hinten raus gewinnt der VfB, gewinnt das Rückspiel 3-2, geht mit einem guten Gefühl raus, ist aber ausgeschieden. Und so war es dann eigentlich für Celtic auch. Ich glaube, wenn ich Martin O'Neill richtig verstanden habe, der erste Sieg Celtics in Deutschland.
Ja.
Auch das noch. Ja. Also.
Erster Sieg Celtics in Deutschland, der erst 5. Sieg seit, glaube ich, 2004, auswärts international. Das muss man mal vorstellen. Ja. Also, haben gestern, also Sebastian Hoeneß, wir haben es ja gehört, hat von Historischem gesprochen. Das hat sich auch auf der anderen Seite abgespielt, tatsächlich. Ja. Also, ich habe gestern keinen Schotten gesehen, der mit hängendem Kopf daraus ist. Im Gegenteil. Ja, und das ist schön einfach.
Felix, wir hatten heute Mittag, das darf ich verraten, schon eine kleine Unterredung auf WhatsApp.
Ich habe schon drauf gewartet, wann ich Salz bringen darf.
Der kleine Leak, oder was?
Ja, ich fand die Unterredung tatsächlich ganz spannend und vielleicht, nein, wir werden es schaffen, die jetzt auch hier on air rüberzubringen. Du hast ein bisschen mit ein paar Sachen gehadert oder wusstest nicht so ganz, ja?
Ich argumentiere mal aus dieser emotionalen, ich sag mal, Fanebene. Und da muss ich sagen, war ich dann gestern Abend doch ein bisschen enttäuscht nach Abpfiff. Einfach im Sinne von, du brauchst halt, auch wenn du weiterkommst, alles fein, aber du brauchst halt nicht gegen das Celtic zu Hause verlieren. Es muss halt nicht sein. Und es war mir dann einfach über 90 Minuten zu wenig Gas, weil als wir mal auf dem Gas waren, fielen Abseitstore, kamen Ecken, kamen Abschlüsse, aber es war halt zu selten. Und ich fand es halt einfach, und das ist halt die Ebene, ich erlebe das zum ersten Mal als Zuschauer so richtig. Knockout-Spiele sind alles Feiertage und auf dem Platz war das halt überhaupt kein Feiertag und die hätten es auch 0-2 verloren, hauptsache sind halt weiter, das war halt der Blick darauf. Und das fand ich der Kulisse, diesem Abend 60.000 auf 18.45, die stimmungstechnisch das Beste draus gemacht haben, aus dem, was auf dem Platz war, dem fand ich es nicht ganz angemessen. Deswegen fand ich es ein bisschen schade, weil wir hatten es schon oft genug und es ist auch nicht der Anspruch, dahin zu gehen und ich zahle Geld, damit ich was Gutes sehe. Dafür sind wir halt Fußballfans. Aber dieses Gefühl von, das Spiel hätte ich mir nicht angucken müssen. So, das Spiel hätte man nicht spielen müssen und so möchte ich eigentlich mit dem Gefühl nicht aus so einem Europa League Playoff-Rückspiel gehen. Und das nagt so ein bisschen an mir. Zum Glück haben wir nicht gestern Abend aufgenommen, weil war ich noch ein bisschen genervter davon. Mittlerweile ist der Fokus auf Achtelfinale, auf Auslosung und dass das ja alles historisch ist, aber auf dieser emotionalen Ebene wurde das diesem Abend halt einfach nicht gerecht und diese Kulisse nicht gerecht und das fand ich ein bisschen schade.
Wollen wir eine Erfolgsfans-Debatte starten?
Nein, aber auch da kann ich tatsächlich erzählen, ich finde die Ansicht interessant, aber ich glaube, und das klingt jetzt zum ersten Mal wirklich so nach der alte Mann erzählt, und ja, aber es ist natürlich nicht nur für jemanden wie...
Ich würde das erste Mal in Klammer setzen, Christian.
Aber es ist natürlich klar, also ich finde das spannend, dass man das so sieht. Auf der anderen Seite haben der VfB, die Mannschaft und du natürlich was gemeinsam. Es ist für euch die erste Erfahrung mit diesem Konstrukt eines Knockout-Spiels in Hin- und Rückspiel, wo am Ende Franz Beckenbauer, Gott hab ihn selig, das Aggregat zählt. Ja, und dieses Aggregat ist 4-2 am Ende, wenn du das Hin- und Rückspiel zusammennimmst. Und ja, natürlich, ich kann mir es vor allem vorstellen aus Sicht derer, die beispielsweise nicht beim Hinspiel in Glasgow waren, wo der VfB das Stadion leer spielt und einen klaren Sieg feiert. Und du willst natürlich dieses Fest ein Stück weit transportieren und das Ergebnis auf der Anzeigetafel fehlt.
Das hattest
halt
du ja auch geschrieben, ich brauche keine Sterne vom Himmel, aber ich hätte zumindest das Ding ungern verloren und dann will ich halt nicht unbedingt in der 90. sehen, wie es dann 15 Mal der Ball auf einem halben Meter an der Eckfahne hin und her gespielt wird, als wäre einem das Spiel egal. Das brauche ich halt nicht, dieses Gefühl, was rüberkommt. Ich sage, das ist gar keine Generalkritik und ich gehe auch nicht in die Richtung von Erfolgsfan oder so, aber einfach für den Rahmen fand ich es schade. Also es wäre am besten andersrum gewesen, du gewinnst das Hinspiel in Stuttgart 4-1 und dann verliert bei Celtic 1-0. Da wäre ich, glaube ich, mit einem sauberen Gefühl raus, als halt in diesem Heimspiel einfach so eine Pleite über sich ergehen zu lassen.
Klar, auf der anderen Seite haben wir natürlich auch, ich glaube, dann haben wir es auch besprochen, ja. Schau dir mal die Dortmunder an, die freuen sich super, gewinnen ihr Hinspiel, da lacht er, gewinnen ihr Hinspiel gegen Atalanta 2-0, ach Fußballfest, was ein toller Abend und super war's und euch geht glückselig nach Hause und jetzt guckt ihr das an und genau das ist dieses Ding und ich finde, und da muss ich sagen, hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß das gut gemacht, ich finde das tatsächlich sogar, diese Szene, die du anspielst, ich glaube, das waren Führich und Elkanus kurz vor Schluss und ich saß auf der Medientribüne und ich war echt gespannt, wie die Leute auf der Haupttribüne hinter mir reagieren, es gab kein Gemurre, also die Leute hatten da schon ein Gespür für, so nach dem Motto, ey, wir führen 4-2.
Ich glaube, es ist vor allem dieses Ding, dass du halt gemerkt hast, es wäre gegangen, also die haben das Spiel nicht verlieren müssen, hätten es halt noch 5 Minuten länger auf irgendein Gaspedal gedrückt. Oder halt eine Absatzentscheidung anders gefällt bekommen. Also gesagt, gar nicht schlimm, wir sind weiter, ist alles sauber, aber das fand ich so ein bisschen schade, emotional im Stadion direkt. Deswegen sind wir schon einen Tag später, deswegen alles runtergekühlt, aber im Stadion war ich schon so ein bisschen enttäuscht.
Ja, Philipp, willst du
was
sagen?
Ich kann das gut nachvollziehen, was er sagt, logischerweise. Und ich bin ja auch jemand, der immer gern von Attitüde und Haltung und so spricht. Und
Anspruch
dann ist es,
halt einfach, das nicht verlieren zu wollen.
Richtig. Und das ist so ein kleiner Kratzer. Aber es ist wirklich nur ein ganz kleiner.
Ja, genau. Und ich finde, genau das kannst du der Mannschaft nicht absprechen. Weil sie haben ja sie haben dann, wie du gesagt hast, wenn sie angezogen haben, dann haben sie auch die Tore geschossen, dann kam der VAR, wir sprechen nicht drüber. Aber dann so. Und es gab schon, also ich habe das gestern auch in unseren Redaktionschat geschrieben, das war auch mein Eindruck. Nach 33 Sekunden schießt Celtic das Tor, aber von der zweiten Minute an hat der VfB in meinen Augen dieses Spiel kontrolliert. Er hat phasenweise dominiert, er hatte 24-3 Torschüsse, er hatte in XG bei 1-0, das wirst du uns gleich noch alles vorlesen. Aber meine Conclusio war, wenn das jetzt ein Bundesligaspiel gewesen wäre, dann hätte man allen Grund, sich zu ärgern, so ein Spiel zu verlieren.
Gegen Wolfsburg darf es so nicht laufen.
Genau. Es war de facto, wenn man so möchte, ist das die dominanteste Heimniederlage seit dem 0-1 gegen Schalke unter Alexander Zorniger. Ja? Aber die war folgenschwer und die gestern war eben folgenlos. Und das, letzter Punkt, und das finde ich ein Stück weit, klingt vielleicht, ich weiß nicht, ich kann es nicht besser formulieren, aber der VfB in dieser Saison hat die Fähigkeit, wenn man das so nennen kann, die richtigen Spiele zu verlieren oder die zu verlieren, die er sich leisten kann zu verlieren. Also wir hatten das schon beim HSV St. Pauli, beides ärgerlich, aber es sind Spiele, ja, passiert halt mal. Und jetzt dieses Spiel halt auch. Und im DFB-Pokal beispielsweise zieht er durch. Und ich finde, du kannst nicht komplett ungeschlagen durch die Saison gehen. Du musst deine kleinen Ergebnisdellen haben. Und ich finde, der VfB holt sich diese Dellen genau dann, wenn es den geringsten negativen Output hat sozusagen.
Ja. Das ist korrekt und insofern finde ich es wichtiger, auch wenn ich vollstes Verständnis habe für Felix und seine Sichtweise, dass du im Rückblick eben das Gesamterlebnis in den Vordergrund stellst und das war großartig gestern für alle Beteiligten und da kann man einfach auch über dieses Ergebnis hinwegsehen,
finde ich. Und ich glaube, Felix, also du bist ja auch schon hin und wieder ja auch auswärts mit dabei gewesen. Würden wir jetzt mal Rom und Celtic tauschen, wärst du in Glasgow vor einer Woche gewesen.
Ja, dann wäre das was anderes, ja, natürlich.
Dann würdest du das natürlich auch anders empfinden.
Die Stimmung und so war ja auch gut. Und dass dann der VfB ist wieder da und sowas hast am Ende und wirkt nach 13 Jahren wieder europäisch im Achtelfinale dabei, das überwiegt komplett. Aber es war dieses kleine saure Aufstoßen gestern Abend. Aber das haben wir, glaube ich, genug besprochen. Und jetzt
aber
ist es ja schon lange her.
Wir nehmen es lieber so, als wie bei Borussia Dortmund.
Ja, durchaus.
Würde ich sagen,
durchaus.
Machen wir einen Deckel drauf, haben aber noch eine Kategorie.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Ja, Felix, ich habe vorher schon ein bisschen so amateurhaft mit irgendwelchen Zahlen um mich geworfen. Ich weiß gar nicht, ob die richtig waren, aber ich glaube, also 0-1, aber trotzdem sprechen, glaube ich, eigentlich alle Zahlen für den VfB, oder?
Durchaus, ja. Also die Torschüsse waren ja richtig, nur ist da immer dieser Unterschied zwischen quasi Torschuss und Schuss aufs Tor. Da sieht es gleich ein bisschen anders aus. Wie immer, diese Europa League-Daten sind ja von der UEFA und hier ein bisschen durchmischt. Also nicht wundern, wenn ein paar Zahlen anders sind als normalerweise. Expected Goals sind wir bei 2,13 beim VfB und 0,3 bei Celtic. Das ist der zweitniedrigste Wert der VfB-Gegner bisher. In diesem Jahr dann jetzt schon 10 Europa League spielen. Schlechter waren nur Deventer, die gar nichts hatten quasi. Ich glaube 0,2. Und da sind wir eben, Abschlüsse aufs Tor sind 6-2. Das minimiert es doch ein bisschen. Da sind ein paar Dinger sonst wo gelandet wahrscheinlich. Großchancen 4-1. Das spricht wieder komplett dafür. Angriffe listet die UEFA 67-36. Auch das ist der Höchstwert beim VfB in 10 Europa League Spielen. Ballbesitz dominant 62%. Auch das geteilt höchster Wert vom VfB zusammen mit dem Spiel gegen Maccabi, was ja auch schon hochdominant war. Pässe fast doppelt so viele gespielt, 610 Stück. 307 bei Glasgow. Auch das ist der zweithöchste VfB-Wert, der drittniedrigste Wert der VfB-Gegner. Passgenauigkeit war gut da. Auch da hat man das Thema, ne, nach hinten passen, auf die Seite passen, da geht die Prozentzahl hoch, aber 89%-81%, auch das ist ein Topwert, der zweithöchste beim VfB. Ecken waren ja echt viele irgendwann, 13-7 für den VfB, auch das beides Höchstwerte beim VfB, sowie bei den Gegnern. Laufleistung ist das, wo man vielleicht so ein bisschen was in die Richtung interpretieren kann, wenn man möchte. 113,6 Kilometer beim VfB, 118,2 bei Celtic, sind halt 5 Kilometer Unterschied. Und auch da, wie gesagt, ich weiß nicht genau, wie das immer gemessen wird, weil am Wochenende in Heidenheim ist der VfB 125 gelaufen, Heidenheim auch. Ich glaube irgendwie nicht, dass es da 12 Kilometer Unterschied gab. Das ist manchmal ein bisschen anders. Selber auch bei gewonnenen Zweikämpfen, 43-46. Auch da ist der VfB meistens eher bei 70-80, aber in Europa League immer irgendwo in dem Bereich. Die messen offensichtlich anders. Begangene Foul ist 6-13. Auch das ist der niedrigste Wert vom VfB. Haben die Stilmittel nicht so oft gebraucht. Und gut, weitere Storys gibt es nicht unbedingt, außer, wie gesagt, zum ersten Mal seit 2013, damals ausgeschieden gegen Lazio Rom. Und hier im Skript war noch die Frage, jetzt geht's nach Portugal, aber mittlerweile wissen wir ja, dass es nach Porto geht.
Ich habe Italien, dachte ich.
Jetzt. Ach so, Hauptsache Italien.
Hauptsache Italien, ja. Nein.
Danke dir, Felix.
Hast du gerade gehört, was er gesagt hat? Hm? Faul als Stilmittel. Hat er
guck. Da höre ich ein Stück weit SV Eintracht schon
so,
raus.
So.
Mein Man of the Match übrigens, viele haben natürlich Chris Führig kam rein zur Pause, aber mein Man of the Match war der Schiri, auch wenn er dem VfB zwei Tore aberkannt hat, aber wie er Ermedin Demirovic zum Lachen gebracht hat, als der kurz einen Kopfstoß bekommen hat und draußen behandelt werden musste, zu ihm rausgehen und sagt, bosnischer Kopf, ist schon recht. Und dann Demirovic auch wieder gute Laune hatte, guter Typ und dann würde ich sagen, ihr habt es gerade schon angesprochen, beziehungsweise Felix den Bogen geschlagen, die Auslosung, ihr habt sie gerade live gemacht. Porto ja. oder Braga war die Frage. Die Antwort lautet Porto, Estadio do Dragão.
So.
Was macht man damit?
Uns freuen.
Mhm. Hinfahren
also,
können.
Erstmal Wahnsinnsstadt. Ja. Also wer da schon mal war, wird mir beipflichten. Und wer noch nicht dort war, der freue sich jetzt bitte sehr, weil es ist ein wirklich großartiges Städtchen. Tolle Leute. Das Stadion, ich würde sagen, europäische Top 15, so was Stadien angeht, weil es einfach eine riesige, große Schüssel ist. 50.000 gehen rein, 50.000 und ein paar hundert. Und der Gegner ist, naja, jetzt eher einer der schwereren aus den verfügbaren, die da in dem Topf waren. Und auch das finde ich gut. Ja, das immer wieder bei Haltung und Attitüde und so weiter. Ich mag das einfach, wenn du, ich habe das gerade vorhin im Livestream auch schon gesagt, den wir, Felix und ich, während der Auslosung gemacht haben. Ich mag das, wenn du eine Aufgabe hast. Wenn die darf von mir aus sogar gerne ein bisschen übermächtig erscheinen. Es ist mir lieber so, weil dann einfach von vornherein klar ist, also das geht nicht mit Standgas und das geht auch nicht mit wir gucken mal, sondern du musst dein allerbestes auf den Platz bringen und zwar on point von Anpfiff weg. Das brauchst du da 180 Minuten gegen die und das auch, bin mir sicher, ich spreche da für viele Sportler auch, deswegen sind sie ja Leistungssportler, weil sie Aufgaben wollen, weil sie daraus Antrieb ziehen, solche Dinge zu bewältigen. Insofern top los, ganz ehrlich.
Wie das Attraktivere. Wir hatten schon Rask gerade Celtic bekommen und auch diesmal wäre Prager nicht auf dem, also Celtic war schon sehr viel attraktiver als Rask gerade, aber nicht in der Spanne, aber attraktiver, schwerer, weil die rennen da ja durch Portugal wie quasi das örtliche Bayern München oder das deutsche Bayern München quasi. Das ist schwieriger als Prager rein sportlich, auch wenn Prager auch nicht zu unterschätzen war. Für Gästefans ein bisschen besser. Kriegst du immerhin 2.500 Gästekarten und vielleicht geht da was über den Heimbereich und auch da ist halt natürlich der große Unterschied, Rückspiel wird in Portugal sein. Das heißt, er muss seine Aufgabe im besten Fall, also erledigen wird schwierig, weil da kommt halt Porto, aber halt eine gute Ausgangslage schaffen schon am 12. März.
War das letzte Mal übrigens, dass Celtic in einem internationalen Endspiel stand.
Gegen Porto verloren.
Gegen Porto damals, war José Mourinhos erster großer Titel als Trainer.
In Sevilla das Finale, ich erinnere mich. Ja. Dieses Porto, was dann im Jahr darauf die Champions League gewonnen hat.
So ist es.
Auf Schalke im Finale.
Ja.
Gegen Monaco war es, glaube ich. Also wir reden beim FC Porto von einer der absoluten Größen im europäischen Fußball. Alles gewonnen, was man gewinnen kann in der Historie. Riesen-Fanbase, Riesenstadion. Ich meine, da hat der VfB und beziehungsweise die Fans wirklich Glück, was die Lose angeht. Der VfB spielt in dieser Europa League nahezu in allen größten Stadien, die es so gibt. In Istanbul, in Rom, Celtic Park, auch Basel gehört eher zu den größeren. Du hättest da deutlich kleinere Stadien kriegen können. Das ist eine super Nummer. Ich gebe offen zu, sportlich hätte ich mir schon Braga gewünscht, weil ich glaube, da hätten wir den VfB in einer guten Position sehen können. Jetzt ist es offen. Ich meine, alle Akteure, die wir am Donnerstagabend gefragt haben von Hoeneß über die Spiele, haben gesagt, es ist mir egal, gegen wen wir spielen. Ich sag's offen. Ich hätte mir Braga gewünscht, weil Porto und Aston Villa sind in diesem Wettbewerb für mich so die zwei Mannschaften, die ein Stück weit übermächtig wirken, wenn man sich das alles anschaut. Marktwerte, Historie, Potenzial. Also ich hätte auf Porto gerne noch ein paar Runden gewartet, wenn ich ehrlich bin. Aber man nimmt es, wie es kommt. Und wie ein Philipp Meisel schon vor der Aufnahme gesagt hat, wenn du in diesem Wettbewerb weit kommen willst, musst du jeden schlagen.
Immerhin,
das mache ich. Das wird, glaube ich, Sebastian Hoeneß nie in den Mund nehmen und auch keiner der Spieler nie in den Mund nehmen. Für mich ist trotzdem der VfB in diesem Duell der klare Außenseiter.
Ja, das ist doch auch in Ordnung. Also ja. Ich finde, das ist auch mal eine Rolle, die sich vielleicht erst ein bisschen fremd, aber dann doch vielleicht ganz gut anfühlt.
Ich glaube, die gefallen sich in der Rolle tatsächlich.
Genau, muss ja
also
gar nicht
europäisch
sein.
Gesehen.
Ja,
ja. Also,
also ich meine, das, ich finde, du siehst das auch im Bundesliga-Alltag, ist der VfB immer noch, zumindest was zum Beispiel mediale Betrachtung angeht, so ein bisschen unterm Radar unterwegs. Ich finde das gut. Ja, das, die sollen sich danach dann bitteschön alle wundern, wenn sie eine verbraten bekommen haben. Ja, und ich meine, das glaube ich, kann dir nur helfen, diese Position. Ja, und ich bin sicher, dass die Mannschaft da in diesen beiden Spielen, dass es eine komplette Augenhöhe-Nummer ist. Ja, dass sie nicht chancenlos sind, ganz sicherlich nicht. Und wenn sie diese Underdog-Rolle haben, dann nehmen sie doch bitte gerne an.
Absolut. Und ich würde euch noch was sagen. So sehr wir uns bei dem Celtic-Los gefreut haben, das Rückspiel in Stuttgart zu haben, weil du vielleicht möglicherweise irgendwas, was du in dem Hexenkessel dort erlebst, vielleicht wieder ausgleichen kannst, so sehr freue ich mich in dem Fall, dass das Hinspiel zu Hause ist. Weil ich glaube, Porto, die wissen vielleicht noch nicht ganz, was sie erwartet. So, wenn die zum Hinspiel hier nach Stuttgart kommen und da die Hütte brennt und der VfB sein Spiel aufzieht, dann kann der VfB im Idealfall sich da schon eine sehr gute Ausgangssituation erarbeiten. Und dann möchte ich das alles mal sehen im Rückspiel. Also ich bin auch da sehr gespannt, wie Hoeneß und sein Team das angehen. Das zweite Mal dieses Ding mit Hin- und Rückspiel. Du musst über 180 Minuten quasi gucken, wie gehen wir vor, was machen wir. Und in dem Fall finde ich es gut, dass das Hinspiel in Stuttgart ist und nicht in Portugal, wenn ich
machen wir mal kurz Turnierbomben, oder?
Ja, können wir auch noch machen.
Wir wissen, also, ich habe extra einen Screenshot vorbereitet, weil das einfach hier und da zu viel ist. Prager ist ja auf der anderen Turnierbaumseite mit Freiburg zum Beispiel. Der VfB, wenn er Porto schlagen sollte, trifft auf Nottingham Forest oder Midtjylland. Und wenn das auch noch erfolgreich wird, sind die vier Teams, die es ausknobeln, Bologna gegen Rom, italienisches Duell, und Lille Aston Villa. Das heißt, du hast, wenn man es nach dem Namen geht, vermutlich, und wenn man so weit kommt, ne, alles ganz viel Konjunktiv, vermutlich ein Halbfinale gegen Rom oder Aston Villa und damit gegen wahrscheinlich wieder, du hast Porto mit reingezogen, aber in Top 3 Kandidaten auf diesen Titel. Also durchaus der bisschen ekligere Turnierbaum oder die Hälfte des Turnierbaums.
Ja. Auch gut, da, dass wir es Chronistenpflicht halber auch haben.
Da kann ich mich, auch weg. Da kann ich mich nur wiederholen. Erstens ist es sehr, sehr weit weg und zweitens, du musst sie eh alle packen. Ist vollkommen egal. Ich habe lieber die schwereren.
Ja,
ich kann danach erst sagen, ich habe hier nichts geschenkt bekommen. Ja. Anstatt, dass mir da irgendwie was vorgesetzt wird.
Da kann keiner aufgeschätzt werden wie im Pokal jedes Mal. Los Glück.
Naja, und genau.
Auch da bei allem Respekt jetzt vor Ludogorets, vor Braga. Es ist rein, wenn man sich den Namen anschaut, wenn ich allein schon die zwei Logos nebeneinander sehe vom VfB.
Das ist Europa
VfB,
League.
Das ist fest.
Ja.
Das sind Feste. Das ist best of the best. Und ich glaube, genau deswegen, wenn man sich das noch überlegt, deswegen hat der VfB letztes Jahr den Pokal gewonnen, weil er jetzt genau diese Abende kriegt. Und ich glaube, da können wir uns sehr, sehr drauf freuen. Es ist auch aus Fansicht insoweit tatsächlich vielleicht sogar das Bessere los, weil wäre es Prager gewesen, dann wäre das Rückspiel am Mittwochnachmittag davor ausgetragen worden. So bleiben wir.
Youth-League-Anstoßzeit.
Ja, genau.
Irre. Ja, ja. Also deswegen wird es jetzt aller Voraussicht nach eben zweimal der Donnerstagabend sein, wenn da jetzt nichts Unerwartetes dazwischen kommt. Und insoweit bleibt der VfB da ganz normal in seinem Rhythmus. Donnerstag, Sonntag und das gerne noch ein paar Mal.
So?
Päuschen?
Ich würde sagen, Päuschen.
Ne? Alles klar. Bis gleich.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Zurück mit den NLZ News. Und da, Philipp, ist das schon ein bisschen her, aber wir müssen es würdigen und wir machen das sehr, sehr gerne. Hat der VfB 2 einen ganz, ganz wichtigen Sieg gefeiert gegen Waldhof Mannheim.
Das ist immens wichtig gewesen, weil wie die Situation in der dritten Liga, wir sprechen ja oft drüber, die ist halt so, wie sie ist. Die Tabelle können, glaube ich, alle lesen. Und viel wichtiger noch für die Tabelle ist, dass du halt bei so einer Mannschaft, dass sie braucht regelmäßig eine Bestätigung dafür, dass das, was sie investiert, zu Recht investiert wird. Dass die harte Arbeit, die man unter der Woche absolviert, dann auch irgendwo mal wieder ein Stück weit eine Belohnung erfährt. Ja, und Bei so einer jungen Mannschaft ist es einfach immer drin, dass du auch mal ordentlich eine ins Genick bekommst. Ja, das war zuletzt öfters der Fall. Der Start ins Jahr, wissen wir alle, war nicht gut. Und deswegen war es ein schönes Erlebnis. Und ich meine, also Noah Darwich am Kochen, meine Leute, da geht was. Ja, also der ist mittlerweile genau da, wo sie ihn hinbekommen wollten. Nämlich er ist ein Unterschiedsspieler in der dritten Liga. Das wiederum ist genau das, was man mit ihm als Plan vor der Saison ausgemacht hat. Deswegen ist es eigentlich auch unnötig, dass die Journalisten jetzt immer wieder anfangen zu fragen, wann kommt er denn nicht hoch? Das ist abgemacht, dass der junge Mann die Saison da unten spielt. Möglichst viele Minuten in die Beine bekommt. Möglichst viele Scorer sammelt. Und genau da haben sie ihn jetzt gerade. Wenn er stabil bleibt, wird er im Sommer eine ernsthafte, wirklich ernsthafte Option für Sebastian Hoeneß darstellen. Und da können wir uns, glaube ich, alle drauf freuen. Und bis dahin bitte alle nach Groß-Asbach raus. Guckt euch den Kerl an, es macht wirklich Spaß, dem zuzuschauen.
Ich finde es richtig gut, weil bisher kannten wir ihn ja vor allem aus vielen Youth League-Spielen oder U-Nationalmannschaftsspielen, wo er wirklich immer eine hervorgehobene Stellung schon hatte, wo du gesehen hast, das ist einer, der hat ein Riesenpotenzial. Bei Barcelona dann gespielt. Und ich finde es richtig cool, dass er sich jetzt in einer solchen Liga, die ja, und das darf man nicht unterschätzen, diese dritte Liga ist so das ist so eine Männerliga, wie sie im Buche steht. Ne? Da wird Fußball viel gearbeitet, gibt's auch auf die Knochen, da wird mal locht. Und dass einer wie Noah Darwich sich da durchsetzt und da seine Akzente setzt, finde ich sehr gut. Muss ich sagen, das letzte Mal, dass ich das so bei einem VfB-Spieler gesehen habe, ist damals der junge Timo Werner gewesen, der auch in diesen Jahren da in den U-Mannschaften
war nicht lange dort, aber ja.
Ja, ja. So, wo du einfach siehst, da ist einer, der hat Potenzial.
Das wird er am Samstag bei Viktoria Köln, in der Südstadt ist das in Köln, meine ich, oder Shale Six sagt man, glaube ich, auch.
Richtig.
Ja, wird er das wieder zeigen, davon gehe ich aus, 14 Uhr ist Anpfiff. Und Viktoria für mich so ein bisschen Überraschungsmannschaft, finde ich, in der dritten Liga. Die stehen besser da, als ich sie so eingeschätzt hätte im Vorfeld der Saison. Und glaub, Hinspiel, meine ich, war auch schon ein knappes Ding.
Ja, ich glaube knapp gewonnen, wenn ich richtig
bin. Ja, aber halt, also ein Augenhöhespiel, darauf wollte ich hinaus. Und das wird jetzt am Samstag wieder so sein. Ja, mal schauen, ob sie wieder ein Signal senden oder eine Belohnung bekommen für ihre Arbeit.
Immerhin in der Tabelle, das Team von Nico Willig ist auf 11, 12. Der Abstand ist aber vergrößert, weil Aue da unten auch nicht wirklich vom Fleck kommt. Insoweit sieht das alles sehr gut aus. Zwei Remis gab es für die U19 und die U17 in der Hauptrunde des DFB jeweils. U19 2-2 gegen den HSV, U17 2-2 gegen Mönchengladbach. Da sind beide Teams so mit ein bisschen Licht und Schatten reingestartet.
Und Trainer Daniel Ginczek.
Ja.
Ja. Also bei Mönchengladbach. Ja, Licht und Schatten. Ich meine, du merkst jetzt halt einfach, dass dann, also dieser Mix, den der DFB da macht, in dieser Hauptrunde dann wirklich auch Mannschaften aus eigentlich anderen Staffeln zusammenzuführen, das bringt einfach Aufgaben mit sich, die sie so nicht gewohnt sind.
Würze,
Salz in der Suppe, Christian. Und das ist gut so, dass es da nicht immer nur Siege hagelt, ja, denn daraus ziehst du im Zweifel mehr Erkenntnisse und lernst mehr, als wenn du jedes Spiel nur mit den üblichen 5-0 gegen Reutlingen und Heidenheim und sonst was da spielst, ja, oder Kickers. Das ist ja schön, Stadtderby zu gewinnen, aber vom Effekt, das ein Spiel hat auf eine Mannschaft und ihre Entwicklung, sind solche Spiele wertvoll.
Zum Glück hört man diesen Podcast auf der Ostalb nicht. Weiter geht's für die Juniorenteams. Ich habe es hier stehen für die U19, Samstag 12 Uhr High Noon auswärts beim SSV Ulm, 18:46 Fußball. Für die U17, Samstag 11 Uhr bereits auswärts bei Bayer Leverkusen. Alle Teams aus dem NLZ sind auswärts gefordert am kommenden Wochenende und auch die Frauen. Die treffen am Sonntag um 11 Uhr auswärts auf den FC Ingolstadt 04. Und das vergangene Spiel der Frauen, kann ich euch sagen, ich weiß nicht, ob ihr davon was mitbekommen habt, das war Spektakel.
Weibliche Nick Woltemade, sage ich da nur.
Ja.
Ja. Rosa Rückert erinnert mich so unfassbar an Nick von ihrem Stil her, wie sie Fußball spielt. Ja. Aber auch so ein bisschen, also das hört sich jetzt vielleicht vermessen an oder komisch, aber so ein bisschen auch Körperbau, so dieses lange Gliedmaßen, schlaksig, dann die Haare so halblang, geil einfach. Also das ist ein großer wie soll ich sagen, eine große Schnittmenge, die ich da irgendwie für mich feststelle. Kann auch völlig daneben liegen, aber bei mir kommt es eben so an und sie spielt tollen Fußball.
Unfassbar talentiert. Auch das, unfassbar, also das talentiert, ist wirklich. Ja. Und du siehst auch da schon, sie ist ja auch noch sehr, sehr jung, auch da siehst du aber schon, wie sie quasi sich abhebt da ein Stück weit von dem Rest, ne? Und absolut Bundesliga-Niveau hat.
Es war ein Stil auch von Sascha Glas und der Lisa Lang, diese Spielerin verpflichten zu können, ja, weil da eben so unfassbares Potenzial schlummert. Und ich meine, es ist jetzt schon ein Erstligakader, ja, und ich bin dann wirklich gespannt, wie sich das dann auf Erstliganiveau alles darstellen wird, ja.
Weil ein Philipp Meisel im Stream ja schon die letzte Woche hervorgehoben hat mit Frankfurt, Istanbul, Berlin, aber eben auch mit Frauenaufstieg und allem. Und ein bisschen ist er noch hin, aber bald ja auch im großen Stadion.
Im März gegen Mainz, richtig?
Auch da gibt es sicher noch Karten, auch wenn ja, glaube ich, schon echt keine schlechte Menge verkauft wurde, aber also natürlich immer noch mehr drin.
Mein inoffizieller Stand war deutlich über 15.000, liegt man schon. Ja.
Ich glaube 20 oder so wollte man knacken als Rekord in der zweiten Frauenbundesliga.
Der Rekord liegt bei 20.468, glaube ich, aufgestellt von Union Berlin. Also Rekord hin, Rekord her, das ist vollkommen nebensächlich. Wichtig ist,
klingt halt nur machbar,
supportet diese Damen. Das macht wirklich Spaß, da zuzugucken. Und auch wenn das Stadionerlebnis am PSV schon ein bisschen arg kreisligaartig daherkommt, ja, ist halt nun mal so. Aber
die Wurst ist sensationell.
Nein. Aber deswegen, also ich trommel hiermit auch wirklich gern. Nochmal dafür, holt euch Tickets für dieses Spiel. Der VfB spielt am Tag danach erst. Auswärts, meine ich.
In Augsburg ist es.
In Augsburg, Woche? Genau. Ja. Das ist das Sonntagabendspiel in Augsburg. Und also geht da hin, supportet die, schaut euch das an, macht euch einfach selbst ein Bild. Und wie gesagt, es ist jetzt schon streckenweise richtig gut anzuschauen, der Fußball.
Also wie gesagt, um da noch kurz drauf einzugehen, also 4-3 gegen Eintracht Frankfurt 2 am vergangenen Spieltag, Spektakel, Chancen, hüben wie drüben, aber das Geile war, und das ist ja was ich am Fußball mag, generell, ich finde das immer ganz spannend, diese Situation, wenn du kurz vor Schluss, wenn dein Torwart mit Platzverweis runter muss, du aber dein Wechselkontingent schon erschöpft hast, ja, und dann Feldspieler rein muss. Genau das ist da passiert. Das heißt, die letzten Minuten, ich glaube 3 Minuten Nachspielzeit und noch so 5 Minuten ungefähr, tatsächlich Feldspielerin hinten im Tor beim VfB noch einmal den Ball richtig schön knackig rausgehauen in Seiten aus. Frankfurt da nochmal alles nach vorne geworfen. Ich erinnere mich dann, weiß nicht, Jan Koller mal in der Bundesliga, Mladen Petric mal bei Basel.
Michael Tannert, legendäres Spiel gemacht, mal also, für Oli Kahn reingegangen, glaube ich.
Leute, das war wirklich Spektakel in den letzten Minuten und auch diese Freude und diese Erleichterung, dann wirklich diesen Vorsprung über die Zeit gebracht zu haben, damit auch die Tabellenführung weiter verteidigt zu haben. Dieses Team macht Spaß und ich kann mich dann nur euch anschließen. Geht dahin, Leute. Ich glaube, sehr viele werden auch hingehen am Sonntag um 15.30 Uhr. Wenn es dann heißt, VfB Stuttgart gegen den VfL Wolfsburg. Ich muss mich ein bisschen zurückhalten, glaube ich, in diesem Block, weil ich weiß nicht.
Wir sind hier unter uns, Christian, du kannst dir alles raushauen.
Also, das Ding ist ja folgendes, nicht nur bei euch, auch in meinem Freundeskreis und sogar der Mari, der hier heute mit uns im Raum ist, die freuen sich immer, wenn ich so negative Tipps habe, weil das heißt meistens, ich liege daneben und der VfB gewinnt. Bei allem Respekt für den VfL Wolfsburg, komm, dann räume ich es direkt ab. Ich bin der festen Überzeugung, dass der VfB einen glatten, hohen Sieg feiern wird und ich bin ein bisschen erstaunt darüber, dass der VfL Wolfsburg, der sich in einer riesigen Krise befindet, sportlich am Boden, den Trainerwechsel, den da eigentlich alle so ein Stück weit vermuten, nicht vollzogen hat, und ich kann mir vorstellen, dass sie ihn aus dem Grund nicht vollzogen haben, weil sie einem möglichen neuen Trainer nicht direkt die Aufgabe Stuttgart auswärts geben wollen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube Felix. Sagen wir es mal so, und das habe ich dir auch in unserem WhatsApp-Chat gesagt, so sehr du dich möglicherweise über das Ergebnis am Donnerstagabend geärgert hast, ich glaube, der VfB nimmt sich richtig was vor für Sonntag.
Da ticken wir gleich. Das war mein erster Gedanke. Jetzt kriegt Wolfsburg am Sonntag nochmal 2 mehr. Das war mein erster Gedanke, tatsächlich.
Ich meine, das sind ja echt keine Wölfe mehr. Das ist ja nur noch so ein lebloser Kadaver, der nachts auf einer Landstraße irgendwie überfahren.
Hier steht
und
drauf, kann der VfB die Wölfe zähmen. Ich weiß nicht, von welchem Zähmen hier zu sprechen
ist. Mir tut es wirklich leid, oder nicht, nee, leid tut es mir nicht. Aber, also, schmerzt fast zuzuschauen, wie eine Mannschaft, die so hoch alimentiert ist, die unfassbare Gehälter kassieren, die aber auch Ablösesummen, die da stehen und so weiter. Das ist ja, da ist so viel Geld und da kommt so wenig bei raus.
Und da sind aber so viele talentierte Einzelspieler.
Ja, natürlich.
So
natürlich.
Viele gute Spieler in diesem
Kader. Das kannst du wahrscheinlich besser noch beschreiben als ich, aber so ein Typ wie Lovromeier, ja, überragender Fußballspieler. Und dann geht er dahin und dann ist es so, wie wenn du so eine so diese kleine Plastikbadewanne, wo meine kleinen Kinder, wenn die drin baden, wenn du ziehst einen Stöpsel und ins Wasser rührst. Genau so ist es mit Lovromeier passiert in dem Moment, wo er nach Wolfsburg gegangen ist. So kommt es mir zumindest vor. Und da kann ich noch ein paar durchgehen, ja, in der Truppe.
Das ist,
Wahnsinn, eigentlich. Ja.
Gut, jetzt gibt's natürlich die Möglichkeit, dass irgendjemand beim VfL Wolfsburg diesen Podcast hört, einen Ausschnitt nimmt und den in der Kabine vorspielt. Aber ich weiß nicht, ob ihm das.
Halt aber einiges erreicht.
Dann kriege ich Punktprämie, bitte. Ja.
Ja, wir sprechen ja seit Wolfsburg Folge für Wolfsburg Folge über das Gleiche.
Das ist ja das, genau.
Du das sprichst ist ja seit, unfassbar, seit Jahren wie schlecht das einfach nur ist. Auch, man will ja nicht abgehoben in den Sonntag gehen oder so, aber was die aus ihren Mitteln machen, ich glaube, Marc, wir kommen nachher, aber ich glaube, der VfB ist auf der 6, Wolfsburg auf der 7. Die haben Anspruch, um Europa zu spielen, tun es überhaupt nicht. Die hängen gerade so nah, und da bin ich wieder aus persönlicher Ebene auch happy drüber, so nah am Abstieg wie seit langem nicht mehr. Vielleicht brauchen die das endlich irgendwann mal. Aber am Ende kaufen wir wieder im Winter für 40 Millionen ein, irgendwer macht über 3 Tore zu viel, dann bleiben sie halt doch wieder drin. Aber wie da seit Jahren auf sich gearbeitet wird, Trainer hier, Trainer da, ohne Erfolg, trotz Geld, trotz eigentlich auch unlimitierten Geld, denen ist ja alles egal, regeltechnisch wahrscheinlich, geht da nichts. Das ist wirklich faszinierend. Also das wirkt gerade so, als würde es mich irgendwie interessieren. Ich finde es ja schön, dass da nicht läuft in Wolfsburg. Aber ich finde es faszinierend einfach.
Wenn man sich das Hinspiel überlegt, dann noch Trainer Simonis gewesen. Das war ein Walk in the Park. Also das war, also ich glaube, vielleicht einer der entspanntesten.
Das war neben Gladbach die einfachste Auswärtssieg der Saison.
Und dann hast du irgendwie das Gefühl, dann haben sie jetzt Herrn Bauer, wo ich, wie gesagt, auch gespannt bin, wie lange er es noch macht. Da ist auch bei aller Liebe, aber da ist auch wenig Ausstrahlung. Das ist so ein bisschen, sie führen dann oft, sie haben wahnsinnige Führungen weggespielt. Ich glaube, vielleicht hast du nachher was, ich weiß es nicht, vielleicht, aber sie sind, glaube ich, eine der Mannschaften, die viele, viele Führungen weggeben.
Haben wir drin, ja.
Ne? Auch hinten raus zu Hause, jetzt erst letzte Woche gegen Augsburg zu Hause, schießen sie kurz vor Schluss, führen sie, kriegen dann einen Elfmeter gegen sich und dann in der Nachspielzeit noch das 2-3. Also es ist schwierig. Ich habe gelesen tatsächlich in der vergangenen Woche, dass solche Kollegen wie, und das ist wirklich kein Scherz, Felix Magath und Dieter Hecking gehandelt werden beim VfL Wolfsburg. Das sagt auch viel über die Lage aus.
Gib's einfach nochmal.
Wir haben ja immer, wenn wir den Gegner besprechen auf unserem Sendungstisch, steht immer drauf, was zeichnet XYZ aus? Steht natürlich auch hier drauf, was zeichnet den VfL Wolfsburg aus? Ich finde nichts. Ich wüsste nicht was. Also das ist wirklich faszinierend, aber du findest nichts, wo ich sage, das ist eine klare Qualität und das ist ein Stück Identität, DNA, irgendwas, was Wiedererkennungswert hat oder Stärke besitzt oder Qualität in irgendeinem, ist Wahnsinn. Es ist ein Stück weit,
weil die auch
schwierig dann auch, finde ich, jetzt im Vorfeld über diese Mannschaft zu sprechen. Wenn du dir, ich habe nicht viel von denen gesehen in der Saison, ich habe meistens nur Ergebnisse mitverfolgt, aber das, was ich gesehen habe, ist erschreckend. Da sitzt du mit offenem Mund vor dem Fernseher, was machen die denn da? Ja, und manchmal könnte man wenigstens versuchen zu argumentieren, ja, Wundertüte, die können auch mal ein richtig ordentliches Spiel raushauen, aber das passiert nicht. Ja, insofern ist auch am Wochenende nicht davon auszugehen. Und deswegen bin ich schon eher auch bei dir und sage, das ist auch, du musst als VfB Stuttgart den klaren Anspruch haben, die zu schlagen. Ja, und wahrscheinlich wird es auch eine eindeutige, vielleicht sogar hohe Nummer.
Ja, und du hast ja Identität angesprochen, wo soll die herkommen? Die kaufen einfach nur blind ein, jeden Sommer, jeden Winter. Wo?
Es ist halt, ich meine,
gib mir halt irgendwie gib mir da den Arnold oder so und mehr ist da halt nicht.
Ja, aber ich würde trotzdem sagen, Felix, wenn du da, du hast ja da Potenzial, auch finanziell. Wenn du da vielleicht irgendwann mal es schaffen könntest, einen Trainer an Land zu ziehen, und ich glaube, mit Simonis hatten sie die Hoffnung, dass er da halt nicht funktioniert, aber wenn du schaffst, einen Trainer an Land zu ziehen, und das ist ja das, was einen guten Trainer ausmacht, aus einer Ansammlung von guten Individualisten ein Team zu formen, das performt, dann hätten die eine Chance. Ich nehme es vorweg, ich bin mir sicher, die bleiben drin.
Natürlich die werden drin bleiben,
weil da gibt's Werder Bremen, da ist wahrscheinlich, das liegt jetzt schon aus.
St. Pauli, Heidenheim drunter.
So, und was jetzt aber der Unterschied ist, jetzt könnte natürlich der ein oder andere Hörer auch zurechtkommen und sagen, naja, guck mal, so Favorit war der VfB auch schon vor dem Spiel gegen St. Pauli, vor dem Spiel gegen Heidenheim. Ist für mich trotzdem was anderes, weil St. Pauli und Heidenheim, und da bin ich bei dir, Felix, die haben genau so eine Seele, genau so einen Spirit. Und genau über diese Seele, über diesen Spirit haben sowohl St. Pauli als auch Heidenheim VfB einen Zahn gezogen.
Ja.
Und das sehe ich bei Wolfsburg halt nicht.
Und ganz plump, Heimspiel.
Ja.
Spielstand in Wolfsburg. Ich meine, wir haben gesehen, wie es in Wolfsburg aussah. Aber ich finde es schon faszinierend. Also das kann auch, also der VfB könnte auch nicht so einkaufen, nicht solche Transferwerte oder eigentlich Nichtwerte und Minus vorweisen und weiter so normal arbeiten, wie es Wolfsburg tut. Also die haben da ja wirklich schon Freifahrtschein und da geht gar nichts, aber ja.
Gut, was geht und was nicht geht, wird uns ein Felix Mahler jetzt sagen.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
Denn das alles, was wir gerade hier irgendwie gemacht haben und ich finde, wir haben schon lange nicht mehr so emotional über den VfB-Gegner gesprochen übrigens. Das versucht uns jetzt
ja,
Felix.
Aber auch, finde ich, verhältnismäßig emotional über den VfL Wolfsburg gerade. Ja.
Vielleicht hängt da doch noch irgendwas dran. Gut, kick in die Runde.
Ja. Oh Gott, komm. Lies uns die Zahlen vor, Felix.
Ja, also ihr kriegt wie immer Zahlen, aber dann hat Christian schon angekündigt, das Thema Rückstände und so weiter und so fort. Da kommen wirklich einige Storys zum Spiel noch. Da gibt es einige interessante Sätze. Tore ist der VfB auf Platz 5 mit 44 Stück, die Wölfe auf Platz 9 mit 33 Stück. Torschüsse Platz 3 gegen Platz 16. Gegentore Platz 12, der VfB bei 32 gegen den geteilten Platz 2, was in dem Fall natürlich negativ ist. 49 Stück, nur Heidenheim hat mehr Gegentore kassiert mit 51. Passquote Platz 3 beim VfB im Schnitt 85,6%. Gegen Platz 10 bei Wolfsburg 82,4%. Beibes jetzt auch der VfB eigentlich immer Top 3, wieder Platz 3, 56% im Schnitt, die Wölfe 10% weniger im Schnitt auf Platz 12. Jetzt wieder Statistiken, die jetzt sind ausgeglichener, gewonnene Zweikämpfe, Platz 7 gegen 11, gewonnene Kopfballduelle, Platz 9 gegen 7. Flanken aus dem Spiel ist interessant, der VfB auf der 2, Wolfsburg auf der 18 tatsächlich, Karten auch ähnlich. Platz 7 der VfB, Wolfsburg auf der 9, VSM Gegner 13 gegen 9. Und dann kommen ein paar Sachen, da ist Wolfsburg gar nicht mal so schlecht und da wird man es wirklich gar nicht so richtig hinpacken, aber Laufdistanz ist der VfB auf der 12, Wolfsburg auf der 7, bei den Sprints der VfB wieder auf der 12, Wolfsburg auf der 5 und intensive Läufe VfB auf der 13 und Wolfsburg sogar auf der 4. Das ist gar nicht mal so verkehrt alles. Trotzdem sind wir immer 13 Kategorien, 8 sprechen für den VfB und 5 für Wolfsburg. Keine nah beieinander, also wenn, dann ist ein Unterschied immer da. Markttabelle schon angesprochen, Platz 6 gegen Platz 7. Realität sagt Platz 4 gegen Platz 15. 43 zu 20 Punkten. VfB aktuell 2 Punkte Vorsprung auf Platz 5, 10 auf Platz 7 und Wolfsburg eben punktgleich mit Relegationsplatz 16 auf der 15 gerade noch. Heim Auswärtstabelle sagt VfB zu Hause auf der 3, Wolfsburg auswärts auf der 10. Was vielleicht ein bisschen für Wolfsburg spricht, das ist schon so ein Gegner, wo es nicht so ganz lief für den VfB, wenn er hierher kam, in den letzten Jahren zumindest. Stimmt, ja. 26 Heimspiele gibt es insgesamt gegen Wolfsburg in der Bundesliga, 14 Mal VfB, 4 Mal Remis und 8 Mal Wolfsburg. Das ist gar nicht mal so eindeutig für den VfB in dem Fall.
Erinnert ihr euch an den einen trostlosen Samstagnachmittag, als der VfB 0-1 gegen Wolfsburg verloren hat?
Hallo.
Oma Mamouche.
Natürlich.
Das Tor geschossen.
Peak Labbadia-Zeiten. Ja. Oder auch letztes Jahr, das war glaube ich diese Woltemade-Führung, der schöne Treffer und doch noch 2-1 verloren.
Ja, richtig.
Also es gab so ein paar eklige Dinger tatsächlich gegen Wolfsburg zu Hause.
Wir werden das alles, was wir vorher gesagt haben, so aufs Brot geschmiert bekommen am Montagmorgen, Leute.
Brutal.
Dermaßen. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr zum Brot schmieren. Letzter Sieg von Wolfsburg, zuerst bei Wolfsburg-Geschichten, dann zum VfB am 17. Spieltag. 2-1 gegen St. Pauli, in der Rückrunde sieglos, in 6 Partien nur 2 Punkte. Wolfsburg spielt die historisch schlechte Saison, nach 23 Spieltagen nur 20 Punkte, so wenig wie noch nie bei Wolfsburg. Auch die 49 Gegentore sind zu dem jetzigen Zeitpunkt Vereins-Negativrekord beim VfL Wolfsburg. Nur Heidenheim musste mehr hinnehmen. 21 Gegentore im Kalenderjahr 2026, das sind die meisten der Bundesliga. Am letzten Spieltag, du hast angesprochen, zweimal in Führung, trotzdem noch verloren. Zum 9. Mal in dieser Saison gaben die Niedersachsen noch eine Führung ab oder Punkte durch eine trotz Führung ab. Auch das Höchstwert in der Liga und auch die 5 Niederlagen im Anschluss an diese Führungen, auch das alleiniger Höchstwert in der Liga. Das ist schon ziemlich hart, auch Gegentore. Und das ist interessant für den VfB. Die Dinger gegen Augsburg, 87. 90 plus 3, waren die Gegentore Nummer 14 und 15 in der Schlussviertelstunde. Auch eine Kategorie, die der VfB positiv für sich hat. Jetzt kommen wir zu ein paar VfB-Geschichten. Vorhin 8 Heimsiegen dieser Spielzeit hat der VfB eben 6 Tore durch Treffer gemacht in der Schlussviertelstunde. Letzten 5 Heimsiege, und das hat mich gar nicht so richtig auf dem Zettel, aber ist natürlich richtig, kamen alle durch späte Tore zustande in der Bundesliga. 15 Treffer in den letzten 15 Spielminuten. Nur die Bayern überbieten das mit 25, aber okay, auf Platz 2. Aktuell der VfB auf Champions League-Kurs, nur eins der letzten 10 Bundesligaspiele verloren. Auch das, trotz jetzt bisschen bittere Pille in Heidenheim. Auch bei St. Pauli kann ich drüber ärgern, aber trotzdem die Bilanz natürlich überragend. Und auch die nächste überragende Bilanz, Sebastian Hoeneß steht vor seinem 100. Bundesligaspiel als VfB-Coach. Die Marke hat bisher nur 6 VfB-Trainer erreicht. Er könnte der oder wird der 7. werden.
Vielen Dank. Einiges dabei. Und dann haben wir die nächste Kategorie für euch.
Player to watch. Spieler, bei denen wir etwas genauer hinschauen sollten.
Soll ich mal anfangen? Weil so wie ich am Anfang forsch reingegangen bin in diesen Blog, gibt's natürlich auch Dinge, die Warnung sein sollten vor dem Heimspiel des VfB. Und dazu zählt ein Spiel, das die Wolfsburger vor ein paar Wochen hatten, auswärts bei RB Leipzig, wo sie ein achtbares 2-2 geholt haben und sogar lange bis kurz vor Schluss geführt haben. Auch da, Felix hat's gerade gesagt, zweimal in Führung gewesen. Am Ende immerhin einen Punkt geklaut aus Leipzig, einem Champions-League-Aspiranten, genau wie der VfB. Das heißt, sie sind in der Lage, auswärts bei einer Favoriten zu punkten. Und dass sie da einen Punkt geholt haben, dafür verantwortlich war Kamil Grabara, das ist der polnische Torwart in Reihen der Wölfe, der aber auch wirklich so ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn manchmal hüpft. Also er hat gerade, wenn man sich dieses Spiel nochmal anschaut, sensationelle Paraden gehabt, aber auch einen Vollbock, der zum Gegentor geführt hat. So. Und er war auf dem besten Weg, Man of the Match zu werden und hat dann eben einfach mit seinem Fehler das Ganze so ein bisschen mit dem Hintern wieder eingerissen, was er vorher aufgebaut hat. Aber ich finde, der VfB hat zuletzt gerade, das klingt jetzt komisch, aber er hat sich eigentlich vor dem Tor effektiv gezeigt. Gut, nur wurden halt nur 58 Tore vom VAR zurückgenommen, aber er hat die Dinger ja versenkt. Und ich hoffe, dass es so bleibt, weil genau, das wie in Leipzig darf nicht passieren, dass du diesen Torhüter warm schießt. Und aus dieser Kategorie hatte der VfB zuletzt ein paar. Ich habe zuletzt auch öfter mal Torhüter genommen. Und er ist genauso einer aus dieser Riege. Wenn du ihn beschäftigst, dann wirst du da dann auch zum Erfolg kommen.
Klingt so ein bisschen wie der Bruder von Kawa Santos.
Ja, richtig. Ja.
Ja. Oh, das Hattie-Keeper war auch nicht schlecht am Donnerstag.
Ja. Guter Mann, Finne.
Ich war dann doch überrascht, dass er es gewagt hat.
Aber übrigens auch
das. Also den Wechsel, Martin ja. O'Neill jetzt den Wechsel zu machen, der wird aber jetzt am Sonntag wieder auf die Bank zurückkehren. Und Schmeichel darf weiter Schmeicheldinge tun.
Ja. Kommen wir zu euren Spielern.
Dann machen wir mal weiter. Stürmer, Amura habe ich mir rausgesucht. Ich glaube, hat sich in letzter Zeit ein bisschen berühmt gemacht mit ein paar Fehlschüssen. Ich glaube, er war es auch, vor allem gegen Augsburg, der ein paar Dinge hat liegen lassen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Trotzdem weiter sehr gefährlich, ekliger Stürmer, kleiner Stürmer, schneller Stürmer, gegen VfB auch schon getroffen. 20 Spiele, 8 Tore, 3 Assists in der Saison, die so läuft, wie sie für uns gerade läuft. Hoher Marktwert, sicher Interesse da, wenn die Saison so zu Ende geht, wie sie gerade droht, zu Ende zu gehen. Immer noch ein Top-Stürmer, dem aber halt einfach gerade auch wie dem ganzen Team halt irgendwie was am Fuß hängt.
Den mag ich gar nicht, weil der spielt nicht für die Mannschaft, der spielt nur für sich selbst Fußball. Und solche Typen mag ich nicht. Und aber er hat natürlich unbestritten Qualität, das ist ja eh klar. Ja, hat Felix gerade gut dargestellt. Aber ich mag solche Typen nicht, die ihr eigenes Ding abziehen. Ja, das ist quasi die dritte Mannschaft auf dem Platz. Die heißt Amura. Wenn du gegen Wolfsburg spielst, spielt noch ein anderer
mit. Und schlimm genug, dass sie von einem wie ihm abhängig sind.
Ne? Ja,
das
natürlich.
Das kommt dann dazu.
Ja,
ne?
Ja, ich meine, du musst ja, also ihr könnt euch ja mal die Daten stimmen nicht immer, aber wenn du bei Transfermarkt den Kader durchgehst, das sind, glaube ich, 11 oder 12 Mann verletzt. Das ist eine ganze Mannschaft, die da fehlt. Ja. Und insofern spielt er natürlich. Konstantinos Kouliarakis.
Ja? Für meine gute Freunde.
Für meine gute Freunde, ja. Habe ich mir rausgesucht, weil ich den gern beim VfB gesehen hätte. Hat sich ja dann gegen den Club entschieden und auch gegen Frankfurt und ist nach Wolfsburg gegangen. Muss jeder selber damit klarkommen. Aber es ist halt ein Biest. Ja, also so ein richtiger, das ist so wie kleine Bruder von Mavropanos. Mhm. Ja? Die spielen, glaube ich, auch zusammen in der griechischen Nationalmannschaft hinten drin. Und ein richtiges Biest, Zweikampfmonster, ein Brocken auch. Denn also der und Demirovic, das ist ein like perfect match. Ja, die freuen sich bestimmt schon aufeinander. Das wird auch wehtun, beiden. Ja, und ich mag eben solche Spieler, die einfach robust und naja, hohe Athletik und so. Ich mag das bei Abwehrspielern. Er ist schnell, er ist kopfballstark, macht ab und zu auch mal einen kleinen Lucio-esken Ausflug und galoppiert durch wie Finjelsch durch die gegnerischen Reihen bis irgendwo hin. Und ja, eben aber auch eine Position, klar, zentrale Innenverteidigung. wenn du den dir schnappen kannst, wenn der Fehler macht oder du ihn zu Fehlern zwingst, dann ist es ein Vorteil für dich, deswegen ein Spieler, den man im Auge behalten muss.
Wunderbar, dann kommen wir zu der Kategorie, auf die wahrscheinlich alle seit Beginn dieses Blogs sehnsüchtig warten. Bitteschön.
Der Mein VfB Kicktipp zwischen Brustring und Bauchgefühl.
Ich habe mich umentschieden der letzten Minuten. Von einem klaren hohen Sieg bin ich auf ein knappes 2:1 für den VfB gerutscht.
Ich hatte den Tipp stehen und bin 1 hoch 4:0.
4:1. Ja.
Mit dem Gegentor habe ich auch noch überlegt, weil vielleicht gehen die wieder in Führung, macht den Wolfsburg-Klassiker und dann. Aber ja. Egal wie, ich glaube, Heimsieg sind uns alle relativ
egal
einig.
Egal wie, ich habe aufzuholen in der Tipprunde, denn ich habe.
Bin gerade Spitzenreiter unter uns.
So sieht's aus, das kann ich überhaupt nicht brauchen. Und zweitens. und zweitens habe ich gegen Celtic Rückspiel sogar vergessen zu tippen. Das heißt, ich habe gar keine Punkte gemacht gestern. Das ist schwierig. Ja.
Hättest du 0-1 getippt?
Nein, ja, ich hätte also, kein 0-1 getippt. Ja, aber es ist trotzdem. Man muss ja im Rhythmus bleiben, wie die Sportler immer sagen. Ja, wenn du dann
brauchst Spielpraxis.
Ja, richtig. Ja, ja. Sicherheitshalber, als es aufgefallen ist heute Morgen, habe ich gleich mal den ganzen Spieltag durchgetippt, damit die nächsten Dinger auf jeden Fall schon mal drinstehen. Wenn ich nur noch im Zweifel ändern muss.
Ja. Wie immer, macht gerne mit, tippt uns in Grund und Boden. kicktipp.de/meinVfB. Wir freuen uns, von euch gedemütigt zu werden. und natürlich folgt uns gerne überall, wo auch nur möglich. Könnt euch auch gerne nochmal auf YouTube im Real Life die Auslosung von Herrn Mahler und Herr Meisel zum Porto-Los anschauen.
Sehr gerne, wir packen es euch in die Shownotes auch. Ja.
Sehr amüsant. Und ja, es geht weiter tatsächlich dann in der nächsten Woche mal wieder eine ruhigere Woche für den VfB.
Das ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, ehrlich gesagt.
Schwierig, ne?
Ja, ja.
Und dann geht's Schlag auf Schlag, dann ist Porto auch nicht mehr weit. Es wird ganz hervorragend. Ihr beiden, vielen Dank. Philipp?
Immer gerne. Bis zum nächsten Mal.
Immer gerne.
Auch Wiederhören.
Das war der Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Wir freuen uns über Likes und Kommentare. Wenn ihr Anregungen, Lob und Kritik habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an info@meinvfb.de. Ihr hört eine Produktion der MHS Digital GmbH. Unsere Hosts sind Christian Pavlitsch, Felix Mahler und Philipp Meisel. Für die Audioproduktion ist Marian Hepp verantwortlich. Die Sprecherin bin ich, Mira Vesper von Hitradio Antenne 1. Redaktionell verantwortlich ist das Thementeam Sport der Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung. Den Podcast gibt es überall da, wo es Podcasts gibt. Alle aktuellen Folgen und weitere Inhalte rund um den VfB Stuttgart findet ihr auch auf YouTube sowie auf stuttgarter-nachrichten.de und stuttgarter-zeitung.de.